Es freut mich, dass wir unser Bibelstudium über die drei Engelsbotschaften aus Offenbarung 14 fortsetzen können. Und wir haben heute den Untertitel »Die Stunde seines Gerichts«. Und ich sah einen Engel fliegen mitten durch den Himmel, der hatte ein ewiges Evangelium zu verkündigen denen, die auf Erden wohnen, und allen Heiden und Geschlechtern und Sprachen und Völkern, und sprach mit großer Stimme: »Fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, denn die Zeit seines Gerichts ist gekommen«. Und betet an den, der gemacht hat, Himmel und Erde und Meer und Wasserbrunnen. Wir haben gesehen in der letzten Stunde, dass ein Gericht tagt. Und ein Gericht kann nur tagen, wenn Ungerechtigkeit da ist. Oder wenn vermeintliche Ungerechtigkeit da ist. Ein Gericht hat den Zweck, die Gerechtigkeit wiederherzustellen. Sie muss es tun, sonst ist das Gericht sinnlos. Denn dort, wo nur Gerechtigkeit herrscht, gibt es keine Gerichte, braucht es sie auch nicht, weil ein Gericht steht für Gerechtigkeit. Es braucht aber einen Maßstab. Und der Maßstab ist das, was Gott fürs ganze Universum festgelegt hat, dass alles ein Kanal ist, alles muss nehmen, um zu geben. Und für den Geist hat er später die 10 Gebote auf 2 Tafeln aufgeschrieben, um klarzumachen, es geht um 2 Aktionen des Menschen und dass wir einen Eingang haben und einen Ausgang und dass wir nach diesem Gesetz allein funktionieren können und das nicht veränderbar ist. So, wir haben gesehen, die Gesetzbrecher klagen Gott an. Das ist Lucifer, der sich selbst betrog und Gott anklagte und später auch Adam und die Menschen, dass das Fundament des Universums nicht gerecht sei. Das Argument der Abhängigkeit war ihnen nicht angenehm. Sie wollten unabhängig sein. Und wenn es die Unabhängigkeit gäbe für ein Geschöpf, dann wäre das ja gleichzusetzen, dass man ein Gott ist. Weil nur ein Gott tut alles aus und von sich selbst. Ein Geschöpf, das nichts hat in sich, musst du es nehmen, um zu geben. Und dieses Fundament des Universums wurde angegriffen. Und bleibt bis zum Schluss der Angriffspunkt derer, die Gott anklagen. Hier sind die Ankläger und hier ist der Angeklagte. Und dann gibt es noch den Rest der Wesen in diesem Universum, die an diesem Gericht nicht nur teilnehmen, in dem Sinne, dass sie das beobachten, sondern jeder Einzelne muss in sich selbst eine Stellung nehmen, wer denn Recht hat. So, Gott lässt die Anklage zu. Kann man ihn letztendlich von seiner Position wegnehmen? Natürlich nicht. Gott bleibt Gott und er ist der Richter und der alle Dinge geschaffen hat. Hier sind aber jetzt seine Geschöpfe, die ihn anklagen, die meinen, sie wissen es besser wie er. Und jetzt könnte ja Gott einfach vorgehen und sie ihnen den Mund stopfen und sie zerstören oder abweisen. Aber das tut er nicht. Weil Gott hat uns einen Geist gegeben. In dem Geist muss Überzeugung herrschen. Von dem, was richtig und was nicht richtig ist. In dem Geist muss Überzeugung herrschen, dass das, wie die Dinge sind, Sinn macht. Es ist so wunderbar, dass Gott uns als Menschen die Fähigkeit gegeben hat, in den Spiegel zu schauen, dass wir uns selbst betrachten können, dass wir sehen können, dass etwas stimmt oder nicht stimmt an uns. Dass wir diese Fähigkeit zur Selbstreflexion haben, ist doch eine große Gabe Gottes. Und jetzt will Gott nie, dass irgendjemand ihm dient oder lebt mit ihm zusammen, der mit ihm nicht einverstanden ist. Er möchte und hat uns ja so gemacht, dass wir ihm ähnlich sind, dass wir dieselben Bedürfnisse haben, die wir von ihm nehmen, so dass es keine Disharmonie zwischen Schöpfer und Geschöpf gibt. Aber jetzt ist durch diesen nicht erklärbaren Irrtum in den Engeln, im Luzifer und dann den anderen Engeln und im Adam und dann seinen Nachkommen dieser Irrtum aufgetreten. Der meint, er weiß es besser. Und Gott lässt es zu. Er sagt, lasst uns doch sehen, wer recht hat. Gott beweist in seinem Vorgehen, und wir haben letztes Mal gesehen, wie er vorgeht, sowohl mit den Engeln als auch mit den Menschen, dass er richtig handelt und dass die Anklage unbegründet ist. Das muss er beweisen, nicht nur den Anklägern gegenüber, aber auch dem Rest des ganzen Universums. Jeder muss überzeugt sein, weil wir sollen in einer Welt leben, in dem Überzeugung herrscht, nicht Zwang, nicht irgendwelche Methoden der Kontrolle. Sowas ist bei Gott unmöglich. Er kontrolliert niemanden und braucht niemanden zu kontrollieren, weil er hat es ja alles so gemacht, dass es gut funktioniert. Er gibt den Anklägern völlige Verantwortung für ihr eigenes Handeln. Und das ist etwas Fantastisches. Er sagt, ihr sollt beweisen, ist euer Handeln richtig oder nicht. So, was bedeutet es, die Stunde des Gerichts? Die Stunde des Gerichts bedeutet, dass jede Verhandlung muss zu einem Ende kommen. Und die Verhandlung ist in ihrer Abschlussphase. Das bedeutet, die Stunde des Gerichts, es ist jetzt sozusagen die letzte Phase. Das Gericht muss abgeschlossen werden. Die letzten Argumente müssen vorgebracht werden, damit alles zu einem Abschluss kommt. Alle mit Verstand begabten Menschen tragen die volle Verantwortung für ihr Tun. Deshalb werden sie aufgerufen, in einem letzten Anstrengung Gottes, zusammen mit dem ganzen Himmel, dass die Menschheit versteht, worum es geht, und jeder Einzelne sich auf die Seite Gottes setzen kann oder auf der Seite der Ankläger bleiben. So, das Gericht begann mit dem Aufruhr Satans und geht nach dem Fall Adams über insgesamt 7000 Jahre. Wir wissen nicht, wann Luzifer begann seine Rebellion, aber wir wissen, es muss ein langer Prozess gewesen sein, weil Gott hat lange versucht, ihm zu helfen, seinen Irrtum zu sehen. Aber wir wissen, seit dem Fall Adams geht der Erlösungsplan insgesamt 7000 Jahre. Von dem Abfall Adams bis zu ersten Kommen Christi gab es 4000 Jahre, wo Christus am Kreuz das alte Leben gekreuzigt hat und ein neues geschaffen durch die Auferstehung. Dann vergehen nochmal 2000 Jahre bis zu seinem zweiten Kommen. Und dann gibt es zwischen dem zweiten Kommen und dem dritten Kommen Christi wiederum 1000 Jahre. Nun, wie teilt sich das Gericht hier auf? Es gibt die Verhandlungsphase, die kurz bevor Jesus kommt, zu Ende geht. Und danach entsteht schon, bevor Jesus kommt, die Vollstreckungsphase. Weil die Verhandlungsphase kommt zu einem Ende, wenn jedes menschliche Wesen hier seinen endgültigen Standpunkt erreicht hat. Wenn die Ernte reif ist, wenn der Weizen nicht mehr sich verändern kann, wenn die Trauben, wie wir gesehen haben, nicht mehr etwas anders sein können, wenn sie alle reif sind, wenn es kein Zurück mehr gibt, weder für den einen noch für den anderen, wenn Überzeugung völlig ist, dann gibt es keinen Grund mehr für eine Verhandlungsphase. Dann hat die Verhandlungsphase abgeschlossen und es muss die Vollstreckungsphase folgen, einmal für die Ernte des Weizens und dann für die Ernte der Trauben. Und wir wissen, dass der Weizen stellt die Menschen dar, die aus der Anklageposition gegen Gott eingesehen haben, dass sie falsch liegen, und haben ihr Leben ausgetauscht mit dem Leben Jesu und sind einverstanden, sind überzeugt, dass das, wie sie gemacht worden sind und wie Gott es gemacht hat, richtig ist. Und die anderen bleiben auf der Anklägerseite und greifen Gott auch weiterhin an. Und das beweist Gott auch in den 7 Plagen, die ja schon zur Vollstreckungsphase gehören, wie die Menschheit dort, die das Wahrzeichen des Tieres haben, die endgültig in ihrem Irrtum verloren sind, wie sie Gott fluchen werden, wie unter den schwierigsten Umständen sind sie die Feinde Gottes und beweisen, dass sie Gott anklagen und Ankläger Gottes sind. So, was soll die Verhandlungsphase dieses Gerichts erreichen? Und wir haben gesehen, dass Ankläger und Angeklagte sollen durch ihr Tun beweisen, wer Recht hat. Ich denke, das ist ein faires Vorgehen, dass Gott Zeit lässt für jede Saat, dass sie reif wird. Sowohl die Menschen, wie auch Luzifer, den Gott erhalten hat, Satan, mit seinen verführten Engeln, er hat sie alle erhalten, damit an ihren Taten nicht nur er, sondern jeder erkennen kann, dass das etwas, was sie tun, völlig falsch ist. Das ist der Punkt, der entscheidend ist. Der Rest des Universums, jedes Wesen, das mit Moral ausgestattet ist, muss sich klar werden, wie stehen die Dinge wirklich. Und das Tun ist das, was das fantastisch beweist, weil es gibt nichts Klareres als das Handeln, das man offensichtlich sieht. Ist jemand böse? Tut jemand töten? Tut jemand etwas falsch lügen, betrügen? Dann ist es offensichtlich, dass das nicht richtig ist, dass das gegen das Bedürfnis ist, das wir haben, der Gerechtigkeit und der Wahrheit. So, Gott bietet den Anklägern an, ihren Irrtum anhand ihres Handelns zu erkennen. So, er gibt ihnen die Zeit, dass sie sich selbst sehen können. Wenn diese Wesen, der Engel und auch der Mensch, nicht in der Lage wären, sich selbst zu erkennen, dann würde das die ganze Verhandlungsphase keinen Sinn machen. Aber sie können es sehen, sie können es erkennen anhand dessen, wie sie die Dinge tun, dass das, was sie tun, nicht stimmt. Sie müssen an den Folgen ihres eigenen Handelns sehen, dass etwas in ihnen nicht stimmt. Dann schafft Gott einen Ausweg aus dem Irrtum für den Menschen. Wir haben gesehen, dass der Prozess für die Engel ein langer war und bis sie nicht zum endgültigen Überzeugung gekommen sind, dass sie falsch sind, aber dennoch vorwärts gegangen sind, hatten sie noch die Zeit, umzukehren, ihren Irrtum einzusehen und zu sehen, okay, dass sie sich selbst betrügen. Aber als sie eingesehen hatten, dass sie falsch sind und sind dennoch weitergegangen, da konnte Gott ihnen mit nichts mehr helfen. So, der Mensch braucht auch einen Ausweg. Er ist gefallen in einer, wenn man so will, in einem einzelnen Akt. Und deshalb hat Gott Gnade mit ihm und er gibt ihm einen Ausweg. Er schafft durch Jesus Christus ein ewiges Evangelium, das den Menschen aus dem Irrtum befreien kann. Aber das muss jeder Einzelne selber einsehen. Und dann gibt Gott die Verantwortung jedem Einzelnen, ob er das Angebot Gottes annimmt oder ablehnt. Das ist die absolute fairste Sache. Gott tut was, aber er zwingt nicht, er gibt volle Verantwortung jedem Einzelnen, ob er das Angebot annimmt oder ablehnt. Das heißt, er bleibt in dem Zustand, in dem er geboren ist. So, welche sind die vorgebrachten Argumente? Worum geht's denn im Gericht? Und ich habe hier einige Dinge zusammengestellt, die ich denke, sehr wichtig sind, dass wir uns darüber Gedanken machen. Das erste Argument oder die erste Anklage war, ist das Gesetz Gottes notwendig? Nun, aufgrund der Bauart eines jeglichen Geschöpfs kann es ohne ein Gesetz nicht funktionieren. Dieses iPad würde sicher nie auf den Gedanken kommen zu sagen, na, ich kann ohne Strom existieren und funktionieren. Das geht ja nicht. So, es ist unmöglich, dass ein Geschöpf ohne eine Energie, die es braucht, ohne etwas, was er aufnehmen muss, existieren kann. Alles wurde gemacht, dass es im Zusammenhang funktioniert. Wir haben Tausende von Elementen in unserem Körper. Und jedes Element handelt in derselben Art und Weise. Es nimmt, um zu geben. Und die Krankheit entsteht, wenn der Kanal irgendwo blockiert ist oder wenn er etwas aufnimmt, was ihn blockiert, was ihn kaputt macht. Dieses Grundgesetz ist verbunden mit der Bauart des Wesens. Diese Bauart, so wie Gott es gemacht hat, erlaubt es nicht, dass ein Geschöpf ohne Gesetz funktioniert. Und er hat das dem Geist des Menschen in seinen 10 Geboten noch einmal sehr deutlich gemacht, dass keiner eine Entschuldigung hat, dass das anders nicht geht. Eine Alternative dazu gibt es nicht. Das würde die Inexistenz bedeuten. Deshalb hatte Gott Adam und Eva gesagt, als er das Gesetz aufstellte, was ja letztendlich der Baum war, der dieses Gesetz darstellte, er hat ihnen deutlich gemacht, was ihr Leben abhängig ist von Gott. Wenn sie essen würden, dann würden sie sich unabhängig machen und damit würden sie sterben. Und so hat Gott deutlich gemacht, dass dieses etwas ist, was nicht geht. Das Monument des Gesetzes, die Tafel des Gesetzes ist dieser Baum. Sie hatten ihn vor Augen. Sie wussten es. Der Irrtum hat aber gesiegt über ihren Verstand und deshalb müssen sie oder starben sie an dem Tag, wo sie gegessen haben. Und es wäre keine Erlösung gewesen, hätte Gott nicht eine Lösung für sie geschaffen. Ihre Inexistenz wäre nicht mehr vermeidbar gewesen. Weil niemand kann existieren, ohne dass er eine Quelle hat, aus der er lebt. Und dann haben wir die moralisch fähigen Geister, sollen in dem Gesetz Gottes seine Liebe und Weisheit erkennen. Ich muss sagen, seitdem Gott mir geholfen hat, dieses Gesetz zu sehen, die Basis aller Dinge, hat das meinen Geist sehr ausgeglichen gemacht. Und ich sehe eine enorme Weisheit darin, etwas zu schaffen, was zusammenhängend ist und jedes einzelne Element ist bereit, nicht für sich da zu sein, sondern funktioniert, um dann dem Gesamtorganismus das Ganze zu geben. So, Gott hat es wunderbar gemacht. Das Gesetz Gottes ist ein Ort, und ich kann den David gut verstehen, als er Psalm 119 schrieb. Und eines der Lieblingstexte, die aus dem Psalm 119 ich habe, ist der 100. Text, wo es so sagt, wir waren noch klein, als wir uns diesen Text immer wünschten: Ich bin klüger denn die Alten, denn ich halte deine Befehle oder deine Gesetze. So, das heißt, das Gesetz macht weise. Es gibt fantastische Einblicke in das, nicht nur wie Gott ist, aber auch wie er alle Dinge geschaffen hat und wie fantastisch das alles funktioniert. So ein anderes Argument, was vor diesem Gericht geklärt werden muss, ist: Sind die von Gott geschaffenen Geister mit der Fähigkeit und Wahl ausgestattet, Fehler zu machen? Das ist eines der wichtigen Punkte. Das heißt, hat Gott den Fehler in der Bauart eingeflossen? Also hat er ihnen die Wahl gegeben, etwas Falsches zu tun? Wenn ja, dann ist Gott verantwortlich für die Entstehung des Unrechts. Dann ist er die Quelle des Unrechts, weil er hat diese Unfähigkeit in diesen Menschen gesetzt, in sein Geschöpf. Er hat Luzifer unperfekt geschaffen. Dann ist seine ganze Schöpfung nicht vollkommen. Dann ist er nicht unneutral, sondern ist er neutral. Dann kann er sowohl Recht als auch Unrecht tun. Und das wissen wir, ist nicht möglich. Er ist nur positiv. Er kann negativ nicht sein. So, wenn die Geister mit einer Fähigkeit geschaffen worden sind, wenn die Freiheit, die Selbststeuerung ein Fehler wäre, die Gott gegeben hat, dann muss dieser Fehler durch die Wegnahme dieser Fähigkeit ja passieren. Aber Gott muss an dem, wie er geschaffen hat, nichts korrigieren. Wenn Gott die Geister mit Fehler geschaffen hat, dann kann Gott den Geist, welcher sich frei entscheidet, den Fehler zu machen, nicht zur Verantwortung dafür ziehen, weil er ihn ja so geschaffen hat. Er hat ihn ja unvollkommen geschaffen. Er hat ihn frei geschaffen, Fehler zu machen. Das würde bedeuten, Gott ist auch frei, Fehler zu machen. Ihr seht, wie tief die Sache geht, wenn wir glauben, dass die Art und Weise der Schöpfung Gottes einen Fehler beinhaltet, dass die Freiheit es war, die den Menschen und auch die Engel in den Irrtum brachten oder in die Sünde. Dass es ihre freie Wahl ist. Das würde die ganze Gesetzmäßigkeit Gottes, würde die ganze Gerechtigkeit Gottes über den Haufen schmeißen, weil es gäbe dann keine Gerechtigkeit, nie und nimmer. Dann wäre alles Unrecht. Weil dort, wo Unrecht ist, kann Gerechtigkeit nicht existieren. Sie sind antagonistisch. Dort, wo eine Wahl zum Bösen ist, da kann nicht das Gute existieren. Sie sind gegenteilig. Und diesen Gegensatz haben wir nicht gefunden. Deshalb, wenn Gott perfekt geschaffen hat, dann ist der geschaffene Geist alleine verantwortlich für das begangene Unrecht. Ansonsten wäre ja Gott beteiligt. Dann ist er derjenige, der von sich aus dieses Unrecht tut, und dann kann Gott ihn zur Rechenschaft ziehen für das vollzogene Unrecht, sofern er darin bleibt. Weil wir wissen, wie es ja geschehen ist, dass es durch den Irrtum entsteht. Und wenn Gott dir einen Ausweg bietet, zu sehen, haha, ich irre mich, weil wir ja ein absolutes Bedürfnis nach Wahrheit haben und nicht uns zu irren, dann kann ich sagen, aha, okay, dann komme ich zurück. So, Gott kann den Geist zur Rechenschaft ziehen, wenn nicht unbedingt, dass er in den Irrtum gefallen ist, aber er kann ihn zur Rechenschaft ziehen, wenn er aus dem Irrtum nicht herauskommen will. Wenn er im Irrtum beharrt, weil er denkt, das ist so richtig. So, vor dem Gericht muss klargestellt werden, sind die geschaffenen Geister mit der Fähigkeit zu einer Wahl zum Bösen ausgestattet oder nicht? Das Gericht muss es klären. Das andere Argument ist die Erlösung. Das heißt, das, was Gott in Christus getan hat, eines verirrten Geistes, ja, dass dieser gefallene Mensch mit dem Gerechtigkeitssinn vereinbar, welchen Gott in jeden moralisch fähigen Geist gelegt hat. Das heißt, ist es gerecht, dass ein Ungerechter erlöst wird? Ist es gerecht, dass der Schächer ans Kreuz, der neben Christus gestorben und gekreuzigt wurde, erlöst wird, der eine zur Rechten und der andere zur Linken nicht? Ist es gerecht, dass ein König wie Manasse, der so viele böse Taten getan hat und so viele Menschen auf dem Gewissen hat, ist es gerecht, dass so einer erlöst werden kann? Es wäre nein, wenn der Geist aus einer freien Entscheidung sich zum Bösen entschieden hat. Dann wäre die Erlösung ein Unrecht, weil man tut es doch aus der freien Entscheidung. Und wer aus freier Entscheidung sich zum Bösen entscheidet, der kann nicht erlöst werden. Das steht in dieser Schrift ganz deutlich. Weil es wäre ja ungerecht. Ich kann das Böse vermeiden und ich tue es trotzdem. Eine freie Entscheidung. Ich hörte neulich ein kleines Video auf YouTube von einem renommierten Pastor, wie er sagte, Adam hat aus einer freien Entscheidung sich gegen Gott entschieden. Dann wäre Adam für immer verloren. Dann wäre aber auch Gott derjenige, der ihm diese freie Entscheidung gegeben hat, im Sinne dessen, dass er das Böse wählen kann. Die Erlösung wäre gerecht, wenn die Entscheidung aus einem Selbstbetrug bzw. Selbsttäuschung entstand, indem man das Gute wollte, aber das Falsche tat. Dann wäre die Erlösung gerecht, weil jemand hat sich verirrt. Wäre es denn nicht gerecht, dass man den Verirrten hilft? Wollte Eva was Falsches tun? als sie von der Frucht aß? Oder wollte sie nur ihr Bedürfnis nach Neugestirn? Wollte Adam etwas Falsches tun, als er die Eva von ihrem Tod retten wollte und damit in den Prozess kam, zu sagen, wie soll ich ihr helfen? Und sich selbst betrog, denkend, er könnte Eva retten, indem er etwas Falsches tut. Und er war sich ja in dem Sinne bewusst. Gott hat ihn ja deutlich gesagt, das ist falsch, das ist richtig. Aber er hätte nie essen können, wenn er sich nicht selbst getäuscht hätte und wenn er nicht das Gute gewollt hätte. So, die Erlösung ist fair, sie ist gerecht, wenn aus einer Täuschung, einer Selbsttäuschung, indem man das Gute verfolgt, weil Gott hat uns ja nur zum Guten gemacht und dennoch das Falsche tut. Die Erlösung wäre gerecht, wenn der getäuschte Geist zur völligen Befreiung vom Irrtum gelangen kann. Das heißt, wenn der Adam, nachdem er sich getäuscht hat und die falsche Tat getan hat, zu einer völligen Befreiung kommen kann, dass sein Irrtum entfernt ist und er erkennt die Täuschung und er kann befreit werden von diesem Irrtum, dann ist die Erlösung gerecht. Sie wäre ungerecht, wenn er nicht befreit werden könnte, komplett von dem Irrtum, weil dann würde ja das Böse, die Selbsttäuschung bleiben. Die Erlösung wäre gerecht, wenn der erlöste Geist sich nie mehr täuschen kann. So, der erlöste Geist muss einen Zustand haben, in dem eine Selbsttäuschung nicht mehr existiert. Und genau das ist Erlösung. Sie kann nur jemanden erlösen, der das Gute wollte und das Falsche tat. Der aber jetzt einsieht, dass das eine Zerstörung gebracht hat. Und Gott macht ein neues Leben. Er gibt ihm ein völlig neues Leben, in dem es kein Irrtum gibt und in dem der Geist sich nie mehr täuschen kann. Wir wollen das ein bisschen anschauen, was die Vergebung anbelangt, weil sie ist ja zentral für die Erlösung. Ist die Vergebung mit dem Gerechtigkeitssinn vereinbar? Und ich nehme hier einen Fall, damit es ein bisschen konkret ist. Soll jemandem, der ein Kind missbraucht hat, vergeben werden? Nein, wenn er die Tat aus einer freien Entscheidung getan hätte, dann gibt es keine Vergebung für sowas. Nein, wenn das Kind von den Folgen des Missbrauchs nicht geheilt und geistig befreit werden könnte. Das heißt, ihr seht, die Sünde führt zu Schäden. Und in der Erlösung muss sowohl der, der den Schaden tut, als auch der Geschädigte wieder zu völliger Wiederherstellung gelangen. Und wenn aus einer freien Entscheidung jemand das Böse tut, dann gibt es für ihn keine Vergebung. Hebräer Kapitel 6 beschreibt es. Und auch im sonstigen Kontext der ganzen Heiligen Schrift. Es wäre ein Unrecht, wenn jemand ein Kind missbraucht, weil er es so wollte, weil er es hätte auch nicht tun können, dann wäre für ihn diese Tat nicht vergebbar. Und damit gäbe es keine Lösung für so einen Menschen. Aber wir wissen, es gab Menschen, die haben ihre Kinder missbraucht. Der Manasse hat seine Kinder den Götzen geopfert. Und wir berichten, die Bibel sagt, er wird erlöst. Wieso? Es geht nur, wenn er die Tat aus einer nicht freien Entscheidung getan hätte. Das heißt, gedrungen von seinem Instinkt, gedrungen von seinem Irrtum, denkend, er braucht jemand anders, um sich zu befriedigen. Das geht jetzt nicht nur um Kinder, das ist egal, um was es geht. Ich habe ja nur ein Beispiel gegeben, damit wir verstehen. Wer das Böse tut aus freier Entscheidung, weil er es auch nicht tun könnte, der hat keine Entschuldigung. Aber wenn man es tut aus einer Nichtfeindschaft, weil man gefangen geboren ist, wenn man blind geboren ist, dann gibt es für diesen Menschen, der eine furchtbar böse Tat getan hat, eine Vergebung. Wenn durch die Vergebung er nie mehr so etwas machen könne, das ist Voraussetzung, dass die Vergebung erreicht. Das heißt, sie muss den Menschen freimachen, dass er nie mehr das Böse tun kann. Weil wenn er bleibt und er könnte die Tat wieder tun, dann ist Vergebung sinnlos und macht keinen Sinn. Dann ist sie mit dem Gerechtigkeitssinn, den jeder Mensch hat, den uns Gott gegeben hat, nicht vereinbar. Ja, die Vergebung ist rechtmäßig, wenn das Kind von den Folgen des Missbrauchs komplett erneuert werden kann. Das heißt, sowohl der, der den Schaden tut, als auch der Geschädigte müssen durch die Vergebung, durch die Befreiung erneuert werden können. Das hat Gott in Christus gemacht. Sowohl der Täter als auch der Geschädigte. Sie sind komplett erneuerbar. Sie können beide, der Täter, dass er nie mehr das Falsche tut, und der, dem es angetan ist, kann durch das neue Leben Jesu ein völlig neues Wesen sein, was nie so einen Missbrauch erlebt hat. Gott hat in Christus sowohl den Grund und den Angreifer als auch das sogenannte Opfer des Eingreifers neu gestaltet, neu gemacht. Jeder, der das Falsche absichtlich tut und der andere, der sich geschädigt sieht, beide sind komplett erneuerbar und erlösbar. Dann ist Vergebung mit dem Gerechtigkeitssinn vereinbar. Ist die Verurteilung und endgültige Vernichtung der sich verhärteten Wesen, die von den Engeln und von den Menschen, gerecht? Nun, sie wäre ungerecht, wenn sie keine Wahl bekommen hätten, um ihren Irrtum zu entfernen. Und sie wäre auch ungerecht, wenn sie eine Wahl bekommen hätten von Gott, das Falsche zu tun. Dann wäre ihre Vernichtung ungerecht. Sie ist aber gerecht, wenn sie trotz besseren Wissens sich dennoch für das Böse entschieden und sich so selbst zerstört haben. Und es somit keinen Ausweg mehr für sie gibt. Sie sind in ihrer Überzeugung komplett im Irrtum. Sie haben die Wahrheit abgelehnt und sind jetzt in der Finsternis der Finsternis. Niemand kann sie da rausholen, weil der Prozess ist ja ein innerer. Ich hoffe, dass wir das verstehen. Im Geist kann man nur innere Prozesse haben, keine äußeren. Und wenn jemand in seinem Inneren sich komplett getäuscht hat, dann kann man dem nicht mehr helfen, weil er muss es ja selbst erkennen und muss es auch umändern. Das kann ja niemand an seiner Stelle tun. Ja, die Verurteilung und endliche Vernichtung der im Irrtum Verbliebenen ist gerecht, wenn ihre Inexistenz sie vor weiterem Leid bewahrt. Der Mensch und auch die Engel, sie sind im Leid, weil sie sich das Leid selbst zufügen. So würden sie ewig weiterleben, hätten sie nur ein Dasein des Leids. Und ich denke, das sehen schon wir, wenn wir einen kranken Menschen sehen, der da liegt für Jahre und wie er sich quält. Da sagen wir immer, der Tod ist eine Erlösung. Und ja, es ist so. Und so ist auch die Inexistenz für Satan und seine Engel und die in sich verhärteten Menschen ein Akt der Gerechtigkeit und auch der Liebe. Ja, die Verurteilung und endgültige Vernichtung ist gerecht, wenn durch das, durch diese Tat, das Universum wieder frei und unbeschwert funktionieren kann. Wenn aus dem Körper das weggemacht wurde, was den Körper blockiert, was das ganze Ding nicht mehr macht, dass es im Allgemeinen gut funktioniert, dann ist es fair, dass man das Ding entfernt, damit der Rest richtig funktionieren kann. So, das sind einige vorgebrachte Argumente und ich hoffe, sie geben Grund zum Nachdenken, weil ich denke, sie sind an der Basis all dessen, was wir verstehen müssen als Menschen, damit wir unser Leben richtig leben und auch den anderen verkündigen können, die wunderbare Botschaft des Gerichts. Das Ergebnis der Gerichtsverhandlung, wie wir das lauten, Gottes Gesetz ist nicht veränderbar. So wie er alles geschaffen hat, ist es gut und fehlerfrei. Seine Erlösung in Christus, die er den einsichtigen Menschen liebevoll offenbart hat, wird als gerecht angesehen. Sie sind also aus dem Irrtum in die Wahrheit gekommen und die Verurteilung der gebliebenen Ankläger wird von allen als gerecht und wahrhaftig anerkannt. Die Bibel erklärt uns das, weil sie uns den Einblick gibt auf das Ende der Verhandlung. Die gebliebenen Ankläger, die also in ihrem Irrtum verharrt haben, erkennen, dass sie falsch lagen. Bevor sie vernichtet werden, bevor ihr Urteil vollzogen wird, erkennen sie, dass sie falsch lagen. Sie können jedoch nicht mehr umkehren, weil ihr Geist keine Fähigkeit mehr zur Umkehr hat. Sie sind voll verantwortlich, dass sie in ihrem Irrtum verharrten und sie anerkennen Gottes Urteil ihnen gegenüber als gerecht an. Vorher wird Gott keinen in die Inexistenz bringen, solange er nicht ansieht, dass er falsch lag. Und das nicht, weil Gott Gott ist und weil er ihn irgendwie imponiert. Nein, weil sein Verstand, mit dem er ausgestattet wurde, seine Fähigkeit, sich selbst zu sehen, es ihm deutlich macht. So, wir befinden uns in dem letzten Abschnitt der Verhandlungsphase. Hier sind wir. Und die Botschaft, die wir jetzt lernen zu verstehen, ist das volle Licht. In diesen letzten Tagen dieser Weltgeschichte, durch die drei Engel wird das volle Licht an alle Menschen gebracht. Und sie bekommen diese Wahl, aus dem Irrtum auszusteigen oder dort zu bleiben. Aber das ist ja keine Wahl, dann verhärten sie sich. Aber auch diese Verhärtung, die Ablehnung des Lichtes, die Ablehnung, dass man sich erkennt, dass man falsch liegt, ist verantwortlich. Wenn das Licht nicht da wäre, dann könnte Gott niemanden zur Verantwortung ziehen. Aber er möchte durch das Licht, durch die Wahrheit, jeden dazu bringen, dass er erlöst wird. Deshalb geht dieser erste Engel durch den Himmel und er verkündigt allen Menschen, die auf der Erde sind, und sagt ihnen, fürchtet Gott. Das heißt, ihr seid abhängig, ihr könnt nicht unabhängig sein. Und gebt ihm die Ehre, weil alles, was ihr tut, tut ihr nicht aus eigener Kraft, sondern aus seiner. Und bedenkt, dass es einen Zeitraum gibt, wo euer Geist nicht mehr fähig sein wird, zu unterscheiden. Jetzt nehmt das Angebot der Erlösung an, das ewige Evangelium, und werdet frei. Oder bleibt für immer in der Finsternis. Das ist Gottes faires Vorgehen. Und wir werden es alle ihm bekennen müssen, eines Tages. Amen.